Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute, ich kann mein Glück kaum fassen, nach vielem Hin und Her, Martin von Epic Group endlich hier im Podcast. Grüß dich.
Grüß dich, Erik. Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Super geil. Ich freue mich unfassbar, dass das klappt. Du bist ja quasi Gear-Prominenz. Und ich freue mich, dass du da bist. Wir haben schon kurz im Vorgespräch ein bisschen geschnackt. Wie geht's dir heute an diesem wunderschönen Tag? Erzähl mal.
Ja, gut, es ist alles ein bisschen stressig im Moment. Wir sind in den Endzügen der Vorbereitung für die SHOT Show, die ja schon für uns am Samstag beginnt. Das heißt, Samstag in Flieger, Sonntag bisschen ankommen, Montag Range Day und dann 4 Tage Messeterror.
Ja, das ist so Junge,
bei uns gerade.
Geil. Ich habe schon gesagt, wie mein Kopf explodiert ist. Ich sitze auch gerade da mit meinen Ranger Panties und die fliegen mir fast um die Ohren, weil ich so eine dicke Erektion habe. Du merkst also schon, also der Explicit-Button, der ist da. Das funktioniert. Geil. Aber lass uns da gleich drauf zurückkommen. Ich würde erstmal ganz kurz anfangen mit, und du siehst schon die magischen Hände. Ich wollte mit dir ein ganz kleines, also kein Quiz machen, sondern so eine Freundebuch-Abfrage. Okay. Hast du Lust?
Ja, klar. Ich lasse mich da mal komplett drauf ein. Das Medium hier, Podcast, ist für mich komplett neu. Von daher, ich mache alles, was du sagst und wo du Bock drauf hast.
Sehr gut. Dann musst du jetzt bitte aufstehen, nicht ausziehen, einmal im Kreis drehen. Okay, nein, also so weit müssen wir nicht gehen. Das habe ich auch bisher immer nur, ich habe das mit nicht allen Leuten gemacht, die da sind. Und ich habe das auch mit, den kennst du bestimmt auch, mit dem David, dem Pine Survey. Ja. Die haben es auch gespielt, also ich bin jetzt gerade völlig überfordert. Aber es geht nur um ganz, ganz Kleinigkeiten. Also, wir fangen gleich an. Was ist dein Lieblings-Camo?
Gehen auch gedeckte Farben oder muss es wirklich ein Tarnmuster sein?
Du kannst beides. Also wir machen erstmal gedeckte Farben, Lieblingsgedeckte Farben.
Gedeckte Farben, Ranger Green aktuell, absolut. Okay. Die Farbe, die am meisten passt. Und bei den Tarnmustern muss ich sagen, am schönsten finde ich Multicam, am besten funktionieren, tut aber Pencott.
Okay, jawohl. Das ist eine schöne Antwort.
Dass du Tarnmuster hast, die zwar sehr cool aussehen, aber halt nicht so wirklich gut funktionieren. Und die Muster, die meiner Meinung nach am hässlichsten sind, die funktionieren am besten. Also auch Green Zone, Pencott ist ein super Tarnmuster, aber auch halt nicht schön oder cool, aber darum geht's ja nicht.
Sehr cool. Also das ist schon mal eine Antwort, die akzeptiere. Ich frage gleich nochmal was dazu. Deine liebste taktische Bekleidungsmarke. Das ist jetzt vielleicht Disclaimer so. Also du darfst ja bei deinen vielen Kindern keine Lieblingsmarke nennen, aber gibt's eine, die dir besonders am Herzen liegt? Jetzt, ich sag mal noch nicht von den Leuten her. Oder sagst du da, da kann ich mich nicht entscheiden?
Gear oder Bekleidung?
Machen wir Bekleidung.
Bekleidung würde ich ganz klar sagen, bin ich bei Beyond Tactical.
Okay, cool, jawohl. Bei Gear, also so bei Nylon-Sachen?
Bei Nylon bin ich eine Crybitch, muss ich leider gestehen.
Okay, ja, ey, du hast halt, ein exklusiver Geschmack hat noch nie jemand
geschadet. Also tatsächlich habe ich da sehr, sehr viel durchprobiert und gemacht und getan und habe auch wirklich, es gibt natürlich auch viele andere gute Hersteller, die gute Sachen machen, aber wenn man dann mal so die Entwicklung zurückschaut und mal guckt, was Cry schon 2014 gemacht hat, was uns jetzt erzählt wird, was der neueste und geilste Shit ist.
Ja.
Da denke ich mir, die sind von der Innovation her schon ein ganzes Stück voran, haben jetzt aber ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Also die neuen Produkte sind jetzt nicht mehr so gut. Da kann es gut sein, dass da bald jemand anders die Nase vorne hat vielleicht.
Okay. Da kommen wir gerne nochmal drauf zurück. Sehr, sehr schön. Du bist auch, vermute ich jetzt erstmal, Schütze?
Ich bin Schütze, ja.
Okay, dann Lieblingswaffe. Ich kann es mir fast denken, mach mal Lieblingslangwaffe.
AR-15 bin ich
tatsächlich. Jawohl, okay. Lieblingskurzwaffe?
Meine Basis, wo ich mich wohlfühle. Ja. Lieblingskurzwaffe bin ich bei Sig Sauer hängen geblieben, P320.
Jawohl, verstehe ich. Super cool. Jetzt kommen wir in, Bereich Lieblings-EDC-Messer.
Schwierig.
Bist du auch so ein Messerliebhaber? Also wenn du, ist so vom Feeling her, ist es eher, geht's in die Waffenrichtung, wo du sagst, das habe ich lieber in der Hand oder Messer? Was ist denn da bei dir?
Tatsächlich bin ich eher so der Nylon-Gear-Mensch bei uns. Da kann ich später auch noch was dazu erzählen, wenn wir über Epic reden. Ja. Weil bei uns jeder so einen Schwerpunkt hat. Das heißt, mein Schwerpunkt ist eigentlich Nylon. Das heißt, was Waffen und Messer angeht, bin ich eher so der User. Ich habe da schon einen Favoriten, aber bin jetzt nicht so der Messerexperte, sage ich.
Ja, okay. Okay, das ist gekauft, aber dann hast du vielleicht doch eins, was du sagst, das trage ich am liebsten oder so.
Also tatsächlich bin ich ein großer Freund vom Spyderco UK Penknife. Das ist ein super cooles Messer. Und die Bastinelli, die kleinen, sind, finde ich, auch sehr, sehr gut.
Oh, okay, sehr, sehr schön. Super. Also du schlägst dich ganz hervorragend erstmal schon mal bis hierhin. Jetzt habe ich nur noch zwei Fragen. Und da wird es schwer. Du hast ja auch gesagt, Nylon ist so deins. So. Ja. Lieblingsrucksack?
Oh, das ist echt schwer. Rucksäcke sind richtig schwer. Ja, weil da müssten wir jetzt eigentlich unterteilen in EDC. Yeah.
Okay, in 30. We like big bags and we cannot lie. 100 Liter.
100 Liter. Okay, 100 Liter. Da muss ich sagen, habe ich aktuell von Snugpack den Rucksack. Fehler. Sneagle Design, auch mit S. Sneagle Design. Ja. Den 100 Liter Rucksack. Den finde ich sehr, sehr gut, weil ich habe eine schiefe Hüfte, muss ich sagen. Die haben eine Aufhängung des Hüftgurts in der Mitte, der sich bewegt. Und das arbeitet tatsächlich ganz gut mit meiner Scheppenhüfte, muss ich sagen. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund.
Ich habe jetzt schon auf Auflegen gesehen, weil ich dachte, du sagst Tasmanian Tiger. Also,
tatsächlich der Tasmanian Tiger, der große Rucksack, das wäre mein zweiter Favorit, beziehungsweise wäre sogar mein erster Favorit, wenn ich einen beweglichen Hüftgurt hätte, weil er von der Ausstattung, von der Verarbeitung her, denke ich schon doch nochmal über dem Sneagle ist, meiner Meinung nach. Aber dieser Hüftgurt, der ist halt einfach für meine Hüfte das Nonplusultra.
Okay, also trotzdem habe ich dich da lieb. Ich bin so ein bisschen ein Tasmanian Tiger Basher, aber das hat sich ergeben. Das hat eigentlich keinen Grund, aber ich glaube, der wesentliche Grund ist, weil ich viel zu oft dienstlich dieses hässliche olivgrün Chestrick gesehen habe und das weißt du, das ist manchmal so. Das ist wie wenn man sich an Tequila mal zu viel betrunken hat.
Ja, also für das Tasmanian Tiger muss ich sagen, das ist ja auch einer unserer Kunden der ersten Stunde. Ja. Und mit denen habe ich auch schon damals bei Spartanat sehr viel gemacht. Das ist, die haben einen unwahrscheinlichen Zug nach oben gemacht. Ja,
also glaube ich auch.
Kennen das auch von dieser Zeit, wo das dieses ganz pissgelbe Khaki hatten und diese schöne Oliv und auch dieses Gefühl 5000er Kudura, das waren so die Anfänge, aber das hast du ja heute überhaupt nicht mehr. Also die Entwicklung, also wir haben so viel TT-Zeug in den Händen gehabt in den letzten 3 Jahren und das ist wirklich, es wird jedes Jahr besser und das freut mich auch tatsächlich, dass da so eine Marke diesen Sprung geschafft hat, eben halt nochmal einen oben drauf zu setzen.
Sehr, sehr schön.
Ganz fair und ehrlich sagen.
Super. Ich habe ja den Sneagle, den großen, dienstlich geliefert, aber ich hatte irgendwann mal im Wertechnischen Report die Marke Sneagle gelesen, da wo das als erstes mal rauskam, dass der neu eingeführt wird. Ne? Und hatte das vorher nicht so auf dem Schirm. Und dann habe ich geguckt und ich meine sogar, ich habe dann euer Video das erste gesehen von einem Sneagle und habe gesagt, Alter, den ist geil. Und habe mir den dann auch gekauft. Allerdings, was ich nicht wusste, ist, dass es noch der 90 Liter war. Und habe mich da direkt rein verliebt, weil das halt auch geile Haptik ist. Ich mag den total gerne, fand die Features cool. Dann habe ich den 100 Liter dienstlich bekommen und habe dann quasi den anderen verkauft. Und deswegen mag ich den aber nach wie vor und finde das echt cool. Und deswegen schon mal so weit erstmal. Habe dann aber trotzdem drauf gespitzt, dass ich den Tasmanian Tiger vielleicht doch nochmal dienstlich geliefert kriege. Ja. So, dass ich mal
also da war tatsächlich auch bei uns aus der Truppe das Feedback auf dem Kanal pro Tasmanian Tiger. Da haben sehr viele geschrieben, dass der Sneagle schlecht wäre, dass die Reißverschlüsse kaputt gehen würden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich habe, wie gesagt, diesen 90 Liter Sneagle, den habe ich ja auch hier gehabt lange.
Genau.
Der ist eigentlich top von der Qualität, da ist nichts zu bemängeln. Ich vermute einfach mal, dass für die Bundeswehr, für die Ausschreibung, dass da dann halt eine große Stückzahl woanders gefertigt worden ist und da vielleicht die Qualität ein bisschen nach unten gegangen ist.
Ich glaube, dass das Problem der Reißverschlüsse nur bei diesem Einsatzsystem, bei dem Zusatzrucksack auftauchte. Und der, muss ich leider sagen, ist Müll.
Ja.
Das muss ich leider sagen. So rein, ne, wenn man sich den anguckt. Und da, es gibt ja, die Sneagle hat ja einen eigenen Daypack dazu eigentlich.
Ja.
Und die Bundeswehr wollte den nicht oder hat den nicht genommen. Und ich glaube, dass das, was gebaut wurde, speziell für die Bundeswehr gebaut wurde, und dass da die Auflagen irgendwie seltsam waren. Das ist mal, also ohne dass ich jetzt Sneagle in Schutz nehmen will, aber das Teil sieht irgendwie nicht so engineert aus, wie man das von Sneagle sozusagen gewöhnt ist. Aber lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen gerne, weil ich habe noch die letzte Frage. Was ist dein Lieblings-YouTube-Kanal? Und du darfst nicht deinen eigenen nennen, sondern nur den von Freunden.
Also wenn ich meinen eigenen YouTube-Kanal nennen würde, das fände ich auch extrem schäbig, muss ich sagen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er von der Qualität her also ich lege sehr viel Wert drauf, dass wir eine hohe Qualität liefern auf unserem Kanal. Wenn er da ganz trashig ist, ist EOD-Fisch.
Oh, okay, ja.
EOD-Fisch ist mein absoluter Lieblingskanal, weil er einfach sehr, sehr viel Ami-Gear zeigt und auch das das No-Name-Zeug, sage ich schon, die unbekannten Sachen. Also wirklich so Ein-Mann-Buden, die irgendwelche coolen Konzepte haben oder irgendwelche coolen Sachen machen. Immer ganz, also wirklich ganz übel aufgenommen. Wird immer schlecht, wenn ich das sehe, wenn er dann mit dem Handy filmt, dann ist quasi die Anmoderation ist Stereo und das eigentliche Video, wenn er es dann auf dem Tisch hat, ist dann Mono. Also hat er nicht mal sich die Mühe gemacht, den Audiokanal zu doppeln. Also schon, trotzdem mag ich den Kanal einfach.
Okay, cool. Ja. So, Martin, also du hast, ganz ehrlich, du hast jetzt schon bestanden. Du merkst schon, ich könnte jetzt schon einsteigen in tausend Sachen und ich hoffe, du hast morgen nichts vor, weil es dauert eine Weile hier. Das ist ja das Gute am Podcast. Das kann ja bis zu 4 Stunden gehen. So. Okay. Du bist schon vorbereitet, ja? Nein, Quatsch. Ich habe heute mal so ein bisschen rumgeschaut und man kennt dich ja. Also ich kannte dein Gesicht von Spartanat. Und natürlich, wenn man Gear sucht und auf dem deutschen Markt guckt, kommt man an zunächst Spartanat und dann an Epic nicht vorbei. Und weil du eben auch auf deinem Kanal oder auf dem Kanal, weil es da Sachen gibt, die es eben sonst nicht gibt. Ich habe heute mal geschaut und bin fast von meinem Stuhl gefallen. Ihr seid 12 Mann. Also ne, letzten Endes Epic sind 12 Mann. Mhm. Und für alle, die, also für die Zuhörer, die jetzt dich noch nicht kennen, erzähl doch mal erstmal bitte ganz kurz was zu dir. Was ist dein Background? Und dann gehen wir mal rüber zu Epic. Also, wer bist du, Martin? Der schöne Martin mit dem Bart. Wer bist du eigentlich und warum? Woher kommt diese Leidenschaft für Gear? Schieß los.
Ich bin eigentlich nur so ein Average-Dude, also ganz normaler Mensch aus der Nachbarschaft, der, keine Ahnung, der irgendwann mal mit 14, 15, 16 angefangen hat, sich für Militärtaktik und das Ganze zu interessieren. Ich wohne hier im Raum Frankfurt.
Ja.
Und da haben wir natürlich auch einen der größten Flohmärkte immer gehabt in Frankfurt, wo ganz viel Ami-Gear verkauft worden ist. Und da habe ich eigentlich mein ganzes Geld gelassen, was ich irgendwie hatte. Habe da die alten Flakwesten gekauft und was weiß ich was. Das hat sich dann ein bisschen verlaufen. Habe da mal ein paar Jahre Musik gemacht. Und dann habe ich...
Was für eine Richtung? Hardcore-Punk oder
Metal? Ja, so Metal? In die Hardcore-Richtung, genau.
Jawohl, ja. Straight Edge, das gefällt mir.
Ja, super. Straight Edge war ich nie, aber in die Richtung zumindest. Okay.
Kurze Frage dazu, auch bloß mal für mich zur Einordnung, was für ein Jahrgang bist du, wenn ich so frech fragen darf?
77er-Jahrgang.
77, genau. Okay. So, und das ist, Mann ey, im Westen groß werden und dann mit den geilen Filmen, die man dann kennt und dann sich den coolen Stuff sozusagen nach Hause holen. Damit hat es angefangen, ja?
Genau, richtig. Und dann habe ich 2-3 Jahre Paintball gespielt, eigentlich mit dem Ansatz, auch eben in diese militärische Geschichte so reinzugehen, so ein bisschen Woodland-Szenario zu spielen. Aber das war bei uns in der Gegend komplett hardcore verpönt. Also ich bin da wirklich das erste Mal in so eine Paintball-Halle gegangen und habe gesagt, ich würde dann gern hier mit so einem Woodland-Gewehr schießen. Dann habe ich gesagt, das heißt Markierer und bla. Also es war dann gleich. Okay. Und dann bin ich voll in diese Turnier-Trikot-Szene reingerutscht und war da auch Bundesliga-mäßig ein bisschen unterwegs.
Okay.
Aber tatsächlich also wir haben nichts gerissen. Also wir waren jetzt keine gute Gruppe, sage ich mal. Wir haben ein bisschen Bundesliga gespielt und das war's. Ja, aber es war ganz witzig tatsächlich. Und danach hat sich das eigentlich ergeben, dass ich mein Hobby, nämlich mein Interesse für Gear, mit anderen teilen wollte. Das war so die Zeit, da gab es noch nicht von jedem, also Instagram gab es noch gar nicht, glaube ich.
Ja.
Und Videos gab es tatsächlich nur von den wenigsten. Man konnte froh sein, wenn man bei den Herstellern auf der Seite mehr als die Vorder- und die Rückansicht hatte. Mhm. Und mein Anliegen war damals, einfach Leuten, die Gear nicht kennen, das Gear ein bisschen an die Hand zu legen oder mal zu zeigen, was es denn eigentlich Cooles gibt.
Mhm. Und das hat Wann war das ungefähr?
Bitte?
Wann war das ungefähr?
Das war, boah.
Pi mal Daumen.
2012, 2014 vielleicht.
Okay, ja.
Um den Dreh. Also auf jeden Fall waren da die Anfänge im Tactical Forum.
Ja,
da
das wollte ich wissen.
Genau, da habe ich dann einfach Beiträge geschrieben und Fotos dazu gemacht einfach. Das waren so. Ja. Das war auch das erste Mal, wo ich dann Beyond so ein bisschen nach Deutschland gebracht habe und da ein bisschen da angefangen habe. Und ich habe natürlich auch immer Spartanat gelesen. Das war ja tatsächlich Spartanat und Soldier Systems sind meine Informationsquellen gewesen zu der Zeit. Gab nichts anderes, was da gut war. Und da habe ich dann einfach mal dreist Spartanat angeschrieben und gefragt, hier, ob sie denn jemand brauchen, der da auch Beiträge macht. Ja? Mhm. Und das ist dann auch tatsächlich zustande gekommen. Ich habe dann da angefangen, bei Spartanat zu arbeiten. Im Endeffekt erstmal so auf Gear-Basis. Ja? Also ja. Im Endeffekt, man hat dann irgendwie mal ein Goodie bekommen, wenn man einen Beitrag geschrieben hat. Und das der Chef von Spartanat, der Jürgen, dem war es ein Anliegen, dass er im Endeffekt dann auch den YouTube-Kanal, den sie damals schon hatten, aber nicht wirklich groß gepflegt haben, den ein bisschen zu pushen. Das heißt, bin eigentlich komplett Quereinsteiger da gewesen in der Videogeschichte und habe dann da alleine mich durchgefuchst, mir ein Schnittprogramm zugelegt und das dann auch wirklich fast alleine gemacht. Ich habe einen guten Freund, der Toni, der hat mir damals dann immer geholfen, wenn es was gab, wo man halt mal vier Hände gebraucht hat. Und aber ich habe dann den Schnitt gemacht und habe das alles eigentlich im Eigenregie gemacht. Und ja, das war halt dann schon irgendwie sehr aufwendig, habe ich dann gestellt, so als Nebenberuf.
Ja, also ist das der Toni, der jetzt auch noch bei euch mit das dabei ist?
Der Toni, der auch jetzt noch dabei ist.
Ja, okay. Hattest du schon eine Affinität, also wenn du sagst, du hast in den Foren schon geschrieben, hast bei Spartanat geschrieben, also eine Affinität zu Rechnern, zu Technik, auch zu Film war schon da, oder?
Tatsächlich gar nicht.
Okay. Mhm. Okay. Ja.
Also dieses ganze Medium Film, Schnitt, Fotografie hat mich nie wirklich, also Flash, das war jetzt nicht sowas, wo ich sage, das ist, wo ich für lebe. Also ich bin auch jetzt tatsächlich ganz froh, dass ich jetzt Leute habe, die tatsächlich komplett den Schnitt und die Kameraführung übernehmen und ich mich auf das andere konzentrieren kann. Es war halt einfach das notwendige Übel, wo man sich mit befassen musste, und das habe ich dann halt gemacht.
Okay, cool. Also war die Liebe zu Gear das Erste und dann kam sozusagen die Liebe, also die auch zu teilen. Super spannend, wirklich klasse. Warst du damals schon vor Spartanat auch noch im Forum, außer dem Tactical Forum unterwegs?
Nee, tatsächlich nur da.
Ah, okay. Weil so die Klassiker in der damaligen Zeit waren ja so Sierra 313, so das Messerforum war immer so ein bisschen noch.
Ja, Sierra 313 habe ich auch ein bisschen mitgelesen tatsächlich, habe aber kaum was geschrieben. Da fand ich immer die Leute immer sehr straight und also war nicht so mein, nicht so die Leute, wo ich mich wohlgefühlt habe, sage ich mal.
Da ein ganz kurzer Exkurs. Ich war ja auch, also wir wohnen nochmal um Raum Hamburg und da gab es auch immer mal Messerforumstreffen und auch Tactical Forumstreffen. Und zu beiden habe ich meine Frau mitgenommen, weil die das auch so ein bisschen cool findet. Mhm. Und ganz ehrlich, also auch im Messerforum, die waren alle so, hier ist mein geiles Supermesser, hier 1.000 Euro, boah. Ey, aber im Tactical Forum, die waren alle handfest. Und das fand ich damals schon sehr, sehr cool. Und das hat meine Frau gesagt. Die sagte, ey, die sind so cool hier. Die auch sagen, ey, ich habe hier, das Messer ist billig, aber ich mag das halt. Ne? Oder so. Und das fand ich, also auch auch bei Gear oder so, da hatten die ganz geile Sachen, dann aber auch mal so Sachen, die einfach nur cool fanden. Und das fand ich, das war eine sehr, sehr schöne Stimmung. Fetzt auf jeden Fall. Okay. Wir haben uns ja schon kurz unterhalten und es kam dann mal zu einem Bruch zwischen Spartanat und dir.
Genau, ja.
Genau, was war da los? Was ist da passiert?
Ja, würde ich jetzt tatsächlich nicht so gerne in die Breite treten. Das waren einfach, es waren einfach Umstände, dass man gesagt hat, es passt einfach nicht mehr zusammen, dass man sich halt trennt. Und ich hatte zu der Zeit, also ich war unglücklich, wollte da weg.
Ja.
Und da kommen jetzt auch die Jungs ins Spiel, weil im Moment reden wir eigentlich nur von mir.
Genau.
Ja, weil eigentlich ist Epic und auch Epic Group ist ja der Name, den habe ich mir damals einfallen lassen, auch unter dem Aspekt, es soll nicht nur mein Gesicht sein, auch wenn es momentan immer noch so ist, dass ich viel zu sehen bin.
Bei manchen Survival-Sachen ist noch ein anderer da, ne? aber da habe ich gesehen.
Genau, wir haben noch ein paar andere, die vor die Kamera gehen, und das wird auch jetzt wieder bei der SHOT Show verstärkt passieren und auch danach. Ja. Also wir haben tatsächlich den Plan, dass dann das Ganze vielleicht so in 5 oder 6 aufgeteilt wird von der Menge, wie man die Gesichter sieht. Ja, dass einfach auch die anderen da ihre Präsentationsfläche bekommen. Ich habe jetzt auch noch ganz neu im Team den Matthias, das ist ein Notfallsanitäter aus der Bamberger Ecke, und der wird den Medic-Part übernehmen. Da freuen wir uns riesig drüber, weil da tue ich mich auch tatsächlich immer ein bisschen schwer, das dann zu vermitteln, weil ich da einfach zu wenig Erfahrungen selber habe. Und das ist auch immer ein Anliegen bei uns gewesen, dass wenn wir irgendwo ein Thema haben, wo wir uns jetzt nicht mit auskennen, dass wir da halt Expertise ins Boot holen. Ja.
Sehr geil, auch klasse. Du hast schon angesprochen, die Elektroschweine.
Ja.
Wie kam es zu dem Namen? Also E, kleines E, Pick. Ja, also schon von Epic, aber erzähl doch mal.
Also ich hatte immer so, ich bin ITler vom Beruf und habe deswegen auch immer so eine Affinität zu Abkürzungen, die irgendwie auch dann in Passwörtern noch mit verwendet werden oder die dann so Lautschrift, so Geschichten halt. Und ich hatte damals im Kopf ich wollte irgendwas, was nach Epic, wie das Epische klingt. Ja.
Ja? Ja.
Nur halt, dass die Buchstaben irgendwas bedeuten.
Mhm, okay.
Und dann habe ich mir überlegt, okay, Epic, was könnte man da machen?
Geil,
Equipment, Akronym, Preparedness, Intelligence und Guns. Das sind im Endeffekt die vier Grundthemen, wofür unser Kanal steht. Die dann unterteilt sind natürlich nochmal in einzelne Unterthemen, aber das war die Idee.
Oh, und ich bin so scheiße, ne? Ich habe heute, hier guck mal, ich sehe mal meinen Zettel an hier.
Ja.
Und da steht auch, ne, Equipment, Preparedness, Intelligent Guns.
Ja.
Und habe mich schon gewundert, wenn mal Equipment ist da klein geschrieben, aber alles andere groß. Aber es ist nicht so, ich bin nicht drauf gekommen,
ey. Aber das kommt jetzt, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja noch kein Logo und nichts. Es gab nur Epic und das war auch noch nicht das E klein geschrieben.
Okay.
Wir haben da so eine lustige WhatsApp-Gruppe, wo auch ein paar andere Dudes mit drin sind, unter anderem halt der Joachim von LMS Gear, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, von den anderen Jungs auch, und habe das da reingeschrieben und hab gesagt, wie findet ihr Epic? Ja, und dann sagt der, ey, das ist super. Und dann schreibst du das Pick groß und dann haben wir noch den Infidel mit reingepackt. Ja, also hat er so also seine Ideen. Dann habe ich gesagt, ey, Mensch, aber so ein Schwein ist eigentlich tatsächlich gar keine schlechte Idee. Ja,
ja.
Weil es halt eher so, ja, also kein von Grund auf aggressives Tier ist, sondern eher so eins, was hartnäckig ist oder was ein bisschen, ja, so einen Stiernacken hat, sage ich mal. Und damit war dann das Epic geboren. Und dann haben wir einfach nur das E klein geschrieben. Das war der einzige, damit das Pick halt heraussteht. Das war der einzige Grund eigentlich dafür. Ja.
Cool, also sehr, sehr, sehr schön.
Ja.
Cool. Und das war in dem Zeitraum 2018, wo ihr euch dann tatsächlich sozusagen gegründet habt, mit dem Schwerpunkt. Und das ist vielleicht nochmal, also wahrscheinlich die uns hören, die kennen dich auch, die kennen euch auch. Aber was ich ja wirklich beeindruckend gut fand, tatsächlich bin ich als User, als YouTube-User erst, ja, ich will nicht sagen, also das ist gar nicht so sehr mein Metier gewesen. Deswegen habe ich mir auch lange geweigert, YouTube selber zu machen, weil ich es tatsächlich so nur als Informationsquelle zum Ziehen nehme sozusagen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Und deswegen ich auch Podcast produziere, weil das eben was ist, was man so nebenbei machen kann. Und was ich bei euch halt cool finde, jetzt komme ich wieder drauf, zu jedem Video oder beziehungsweise zu dem, was ich gesehen habe, macht ihr auch immer einen Blog-Eintrag beziehungsweise einen Eintrag auf eurer Seite.
Exakt.
Und das finde ich ja mega, weil du hast dann eben das Beste aus beiden Welten. Du hast das Video, ne, siehst das Produkt und darum geht's ja meistens. Ne? Also ich will eine neue Jacke kaufen oder ich will, was ist ein Sneaker-Design? Noch nie gehört. Epic hat ein Dings. Oh, geil. Jawohl, gucken wir mal. Und dann gehst du schon mal ganz anders in das Thema ran und dann kann ich es aber trotzdem noch lesen in einer Situation, wo ich einfach vielleicht auch nicht YouTube gucken kann. Ne? So auf der Schulbank ganz hinten oder so, weißt du.
Ja.
Und das, finde ich, ist eine ultra spannende Kombination, die es natürlich auch unfassbar aufwendig macht. Du hast gesagt, du hast noch einen Hauptjob, so. Wie machst du das? Oder wie macht ihr das?
Ja, also da gehen wir nochmal kurz zurück auf die Gründung.
Gerne.
Das war nämlich dann, wie gesagt, also da sind wir gerade stehen geblieben. Spartanat war ich unglücklich. Wir waren zusammen mit den Jungs ein bisschen schießen, die üblichen Verdächtigen. Und danach habe ich halt gesagt, ich würde da echt am liebsten aufhören und was Eigenes machen, aber ich weiß nicht, ich schaffe das nicht alleine. Und und da hat der Max, den muss man hier auf jeden Fall auch erwähnen, weil Max ist auch tatsächlich Gründungsmitglied erster Stunde, auch wenn der jetzt vielleicht nicht so auf dem Kanal so offen zu sehen ist, aber wir nennen ihn alle eigentlich nur Mother, weil er im Endeffekt immer sich wie eine Mutter um alle kümmert und das immer super organisiert und macht und tut. Der hat gesagt, Martin, wir schwören hier feierlich, dass wir hinter dir stehen und dir zur Seite stehen, und das haben sie auch gemacht, die Jungs. Ja, also tatsächlich ohne die, deswegen eigentlich hätten wir dieses Interview mit allen führen müssen, weil ich bin nicht Epic. Ja, ich bin ein Teil von Epic. Ich habe es ins Leben gerufen, aber tatsächlich sind die anderen Jungs genauso wichtig und machen einen extrem geilen Job. Und das ist auch das, wo wir jetzt wieder zurückkommen auf deine Frage.
Ja.
Wie machst du das nebenberuflich? Das waren natürlich die ersten Jahre waren natürlich extrem hart, ja, das irgendwie nebenbei noch mitzumachen.
Ja, Familie, hat ja auch eine Familie noch, ne?
Genau, die Familie. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, 13 und 9 sind die.
Ja.
Und die haben natürlich schon 4 Jahre Spartanat mitgemacht und dann ging alles wieder von vorne los. Also meine Frau war dann nicht glücklich, muss ich sagen. aber wir haben es irgendwie hingekriegt tatsächlich. Und ja, nach den ersten zwei Jahren war es dann auch so, dass dann auch entsprechend das Ganze ein bisschen monetär wurde und man ein bisschen Geld damit verdient hat. Und dann konnte ich in meinem Job, in meinem IT-Job zum Glück einen Tag reduzieren. Cool. Und werde jetzt dieses Jahr noch einen zweiten Tag reduzieren. Also das Ziel ist im Endeffekt jetzt in dem Jahr nochmal Vollgas zu geben und dann im nächsten Jahr in die volle Selbstständigkeit zu gehen mit dem Ganzen.
Super cool. Ja. Also ich drücke da ganz fest die Daumen, weil es einfach was ist. Ist ja auch die Besonderheit, dass ihr das immer mit guten englischen Untertiteln macht, aber auf Deutsch.
Ja.
Ja, und das ist eben auch was, was ich einfach super finde, dass es das in den taktischen Bereich einfach gibt, ne? Dadurch, dass ihr auch so vielfältig seid. Also wirklich cool, und dann drücke ich da ganz fest die Daumen, aber ich glaube, wenn ihr weiter so gute Arbeit leistet wie bisher, dann ist das unproblematisch. Es ist ja, man kommt ja auch nicht vorbei, so, da habe ich wieder geiles neues Gear, na klar, hat Epic eine Nummer, so den dummen Sendelbeck will ich jetzt nicht sehen, so, gibt's nichts, scheiße. Was ist schon an Geld? Oh, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ey, du kannst es dir nicht vorstellen.
Doch, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Aber es dir wahrscheinlich genauso geht. Aber das Ding ist so, ich guck mir was zum Sneaker-Design an und puff, zwei Tage später habe ich natürlich ein dummes Fernglas vom Marine Corps, weil das, weißt du, ihr habt ja irgendwann das, ich weiß gar nicht, M49, ich weiß nicht. Das, M24. M24, genau. Ja. Ich brauche eigentlich kein Fernglas. Aber das ist so geil. Mal gucken, wo es das gibt.
Das ist halt echt, aber das ist halt wirklich super, das Ding.
Ja, na klar. Finde ich auch mega geil. Ultra cool. Aber das sind so Sachen, weißt du? Da denke ich so, noch schlimmer ist, ich weiß nicht, kennst du Gear Reference vielleicht von Instagram?
Nee, das tatsächlich
ist der, nicht. Das ist der Nico, der ist ein Sammler, ehemaliger EGB-Fallschirmjäger, mit dem habe ich auch schon verschiedene Sachen gemacht. Und wir haben, also was wir schon hier in Nerdrakete, also wir haben bestimmt anderthalb Stunden nur über Beltkits gesprochen. Nur Beltkits. Nicht Chestrick, nichts anderes, nur Beltkits. Meine Lieblingsanekdote ist da, sagt er, ja, und da gibt's, also der sammelt halt, das ist ein Sammler. Ja, und da gibt's das Modell von 1956, das ist so ein Gürtel, der ist halt quer gewebt. Dann gibt's einen, der ist längs, und eins, der ist quer. Ich so, oh, und da hast du einen von denen. Und der guckt mich völlig entgeistert an. Ja, ich habe alle. So, klar hast du alle. Und bei dem war ich letztens zu Hause in der Gierhöhle. Oh Gott. Naja, okay, das ist, wenn meine Frau das hört, demnächst komme ich wieder Pakete, weil ich dachte, das brauche ich natürlich auch.
Ja.
Also, sehr, sehr, sehr spannend.
Aber schön, dass du gerade Beltkits angesprochen hast. Da haben wir tatsächlich auch was geplant. Also, dieses Mock-Serie, die fand ich tatsächlich, das war mir ein Herzensanliegen, dieses Projekt zu machen. Und dasselbe würde ich jetzt auch gerne mit Load-Bearing-Systemen machen. Cool. Und da geht es natürlich über Chest-Tricks, über Plattenträger und über Beltkits auch. Ja.
Stark.
Ich habe mich da extrem mit befasst in den letzten Wochen. Und tatsächlich bei den modernen, es gibt ja außer, also wenn man jetzt die Briten nimmt, gibt es ja kaum gescheite Beltkits noch. Ja.
Stimmt.
Die einzigen, die da noch was haben, ist Velocity Systems. Das werden wir auf jeden Fall auch vorstellen, weil das sehr interessant ist. Und auch mal die Hintergründe dazu. Da gibt es einen Blogger, der nennt sich Modern Marksman, glaube ich, heißt er.
Ja.
Der hat auch extrem gute englische Beiträge geschrieben zum Thema Beltkit und warum überhaupt ein Beltkit Vorteile bringt.
Modern Marksman oder Modern Minuteman?
Ich bin mir jetzt nicht...
Okay, ich glaube dir das, weil ich meine, ich war bei dem auch auf der Seite. Aber ich glaube dir das einfach mal, weil ich bin jetzt irgendwie viel mit so Minuteman irgendwie rangekommen, aber während du suchst, kannst du auch mal...
The Everyday Marksman heißt das.
Everyday Marksman, okay. Ganz ehrlich, ich bin ja, wir haben ja kurz drüber gesprochen, ich bin 2000 zur Bundeswehr gegangen, war da Infanterieoffizier und habe natürlich das Koppelsystem hassen gelernt. Also, wobei... Früher, ich war schon immer Gear-Nerd, aber dadurch, dass wir es eh nicht tragen durften, ich meine, die Einzelkämpfer-Lehrgänge, das habe ich halt alles mit dem dummen Lochkoppel gemacht, ne? Und das ist von den Beltkits auch das Beschissenste.
Ja.
Das liegt nicht an dem System an sich. Ich glaube, das hat ganz viel mit Mode zu tun, weil du einfach mit einem Koppel bist du halt nicht der coole Dude. Punkt. Also in Deutschland.
Ja.
Und dann natürlich auch mit diesen bescheuerten Kunststoffaufnahmen. Die sind einfach dumm. Das ist Müll, das macht keinen Spaß, das ist scheiße. Aber auch mit Redbeard Tactical, Grüße gehen raus an Felix, keine Folge ohne Redbeard Tactical. Und bei dem bin ich eben auch, und wir hatten mal das Thema und dann so Beltkit. Und ich so, Beltkit so. Und habe mich dann natürlich auch in die Idee verliebt und dass man das ein bisschen umbauen kann. Und gerade auch in der Kombination dann mit einem Shortback-Rucksack ist das halt einfach, das kannst du halt unfassbar viel transportieren. Also, Ich leg dir mal so ans Herz, von uns die Podcasts mit Nico. Wir haben nämlich einen zu Beltkits, einen zu Chestrix, einen zu Tragewesten. Jeweils 1,5 Stunden. Also auf dem Flug nach San Francisco, nach Las Vegas musst du dir nicht bange sein, dass du nichts zu tun hast. Also guck dir das mal an oder hör dir das mal an, weil Nico da ein unglaubliches Fachwissen hat. Und wir natürlich auch ins Träumen kommen. Aber finde ich cool. Also ich freue mich eher auf alles, was von euch kommt. Ja. Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir eure Geschichte so, dein Background so ein Stück weit, und du, diese Connections aber, du hast jetzt gesagt, du kennst schon, also so vernetzt wahrscheinlich in der Szene wie kaum ein anderer, kam das über Spartanat oder hattest du eh schon Kontakte zu einigen Herstellern oder wie hat sich das entwickelt?
Na gut, ich habe tatsächlich ja durch die Videoproduktion habe ich dann auch schon zu Spartanat-Zeiten natürlich viel mit den Leuten selbst gesprochen. Viele Kontakte sind aber auch dann einfach im Nachhinein entstanden. Also gerade die amerikanischen Kontakte, die habe ich alle selber aufgebaut.
Wie kamst du dazu? Wie ging das? Also gerade die amerikanischen Kontakte.
Na, die hat man einfach angesprochen. Also tatsächlich, ich habe einfach, also man muss dazu sagen, ich hatte ein kleines bisschen Glück. Im Sinne von, mir ist ein bisschen Geld zugute gekommen, sage ich mal. Ich habe geerbt und ich habe halt gesagt, okay, wer kann sich jetzt ein Haus kaufen oder man kann es auf den Kopf hauen. Meine Frau hasst mich dafür, aber ich habe es auf den Kopf gehauen und habe dann einfach gesagt, Toni, ab in den Flieger, wir gehen auf die SHOT Show, ich bezahle dir alles.
Geil.
Und dann haben wir die SHOT Show halt gerissen einfach. Ja.
Und das war die erste, das war die letztes Jahr?
Das war 2018 sogar schon.
Oh, okay, okay.
Ja, das war die erste SHOT Show.
Seid ihr seitdem auf jeder SHOT Show gewesen?
Nee, 2019. Ja, gut, ja, eigentlich schon. Bis auf die letzte, wo,
die ausgefallen ist wahrscheinlich, oder?
Die ausgefallen ist, genau.
Ja, okay. Richtig.
Ja, die vorletzte.
Ja.
Ja. Ja, waren wir auf jeder SHOT Show. Und tatsächlich, also SHOT Show ist immer so ein Ding. Die kostet unwahrscheinlich viel Geld. Also du hast halt immer, wenn das Team rüberbringen muss, und wir fliegen dieses Jahr mit dem kompletten Team fast.
Fuck.
Also sind, glaube ich, zwei Leute, die nicht mit dabei sind, aber, ansonsten alle dabei. Wir gucken natürlich, also jeder ist dann natürlich auch irgendwo, dass er Entbehrung mitbringt. Das heißt, wir fliegen Holzklasse und wohnen dann alle zusammen im Airbnb. Das ist dann immer so ein bisschen Puma-Käfig für 6 Tage, aber anders ist es halt einfach nicht machbar.
Ja,
man kann nicht jetzt für 6 Leute da Hotel und Pipapo machen.
Ja.
Und das ist tatsächlich so, die SHOT Show bringt vom Kundengewinn her fast gar nichts. Also die Amis sind da, die sehen noch nicht so wirklich den europäischen Markt als Markt.
Ja.
Also das ist denen irgendwie egal. Die haben dann irgendwelche völlig verrückten Vorstellungen, was die hier für Margen für Verkauf machen können. Und dementsprechend wollen sie auch fürs Marketing oder für Videos kein Geld ausgeben. Gear sind sie schon, das geben sie schon her. Aber wir sind jetzt irgendwo an einem Punkt, wo wir einfach nicht mehr für einen Plattenträger oder sonst irgendwas ein Video machen können, weil es einfach vom Aufwand her viel zu hoch ist alles. Ja.
Ja.
Ja. Ja, wir versuchen natürlich immer noch, wenn irgendwo super interessante Sachen sind, die wir unbedingt vorstellen wollen oder müssen, das dann irgendwie möglich zu machen. Da findet man schon irgendwo einen Weg, aber es ist natürlich schwierig. Ja?
Ja.
Und die SHOT Show ist halt einfach da, das Ding, wo man hin muss. Da sind
geil. Stelle ich mir super vor. Wie gesagt, bin auch ultra neidisch. Wen konntest du da oder was sind so da von den Leuten, die du bisher kennengelernt hast? Wer waren da die, ich sag mal, die angenehmsten, so die coolsten, weißt du? Gab es da welche, wo du sagst, ey, die fand ich super cool, einfach vom Typ her?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, diese ganzen Top-Marken, so wie Cry und Spiritus Systems, das sind eigentlich alles sehr arrogante Menschen. Also mit denen kommt man eigentlich nicht wirklich klar. Es ist generell so, dass die Amis sehr oberflächlich sind. Also du hast du hast da die tollsten Gespräche und kriegst sonst was versprochen und dann passiert exakt nichts.
Ja.
Also es ist wirklich bei ganz vielen so, dass es sehr viel oberflächliches Gelaber ist.
Ja.
Aber es sind halt auch ein paar dabei, die wirklich cool sind. Und wo ich mich immer am wohlsten gefühlt habe, war tatsächlich Holosun. Das sind echt coole Dudes tatsächlich.
Ja.
Und wen gibt's noch? Lass mal überlegen, wo war ich noch so gerne auf der SHOT Show am liebsten? Die Blue Force G-Jungs sind auch noch ziemlich cool.
Ja. Okay, ja.
Das sind so die Marken, die mir jetzt so spontan einfallen.
Habt ihr jetzt schon im Vorhinein, funktioniert das so ein bisschen wie bei der IWA, dass du im Vorhinein schon dich anmelden kannst, wo du weißt, bei denen wirst du sicher Gespräche haben?
Ja, tatsächlich haben wir das nie groß genutzt, dass wir im Endeffekt das durchgetaktet und terminiert haben, weil wir das tatsächlich gar nicht können, weil wir nicht wissen, wie der Zeitaufwand pro Messestand ist.
Ja.
Das ist in Amerika nochmal eine ganz andere Sache als auf der IWA. Auf der IWA hat man gefühlt, ohne dass es jetzt böse gemeint ist, einen Haufen Leute an jedem Stand stehen, die sich zu Tode langweilen und freuen, wenn man da ein Video machen kann.
Ja.
Auf der SHOT Show sind alle immer hart am Business machen und du musst stellenweise 20 bis 30 Minuten warten, bis du einen Interviewpartner bekommst.
Ja.
Und wenn du dann Pech hast, ist es einer, der gut ist, der dann das komplette Produktportfolio vorstellt und du dann da stehst und dir denkst, Alter, jetzt muss ich mir das alles merken, gleich nochmal ins Deutsch übersetzen und dann das nochmal wiedergeben. Dann haben wir dann ein Stundenvideo produziert. Mein Kameramann hasst mich. Also, ja. Ja, deswegen haben wir auch für dieses Jahr ein anderes Konzept geplant. Wir werden ausschließlich deutsche Videos machen, also keine Interviews, sondern wir gehen vorher zu den Leuten hin, lassen uns das erklären, können dadurch aber selektieren, was gezeigt wird. Also sprich, wenn jetzt MacPull kommt ja wieder wahrscheinlich mit 30 Neuheiten, dass man einfach sagt, okay, die spannendsten Sachen, von denen man jetzt noch nichts vorher groß gesehen hat, die covern wir und den Rest lassen wir außen vor. Ja, dann können wir die Videos kurz und knackig machen und haben jetzt aber auch die Untertitelgeist dabei. Das heißt, wir werden dann auch dann die Videos untertiteln für unsere amerikanischen Zuschauer.
Super cool. Hast du eine Übersicht, weil du es gerade gesagt hast, wie viel Prozent nicht deutschsprachige Zuschauer ihr habt?
Ja.
Das kann man bei YouTube, meine ich, ganz gut sehen, ne?
Kann man ganz gut sehen. Ich muss es mir nur kurz mal aufrufen. Grob ist es so, dass wir ungefähr 17%, wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig wiedergebe, 17% amerikanischer Zuschauer haben tatsächlich. Okay. Was ich sehe, also da bin ich extrem stolz drauf, weil im Endeffekt, warum guckt sich ein Ami, wo es 1000 Kanäle gibt in Englisch, warum guckt der sich unsere Videos an? Das ist dann schon so ein bisschen so ein Ritterschlag.
Ja? Auf jeden Fall, ja, klar.
Und dann haben wir noch sehr viele Zuschauer aus dem europäischen Ausland, die eben halt nicht deutschsprachig sind. So.
Ja. Okay. So,
jetzt bin ich mal gerade hier. Gucken wir mal. Das sind jetzt mal die letzten 28 Tage. Ich mache mal seit Erstellung.
Gucken wir mal, dass wir da ein Feedback. Also, Martin gibt ja nicht an, aber bei YouTube 18.000 Follower. Wahrscheinlich jetzt schon 19.000 und bei Instagram 19.300. Nicht, dass ich das gegoogelt hätte, aber na, also.
Okay. Gut.
Er hat auch ein T-Shirt an, da steht drauf, ich habe 18.000 Follower bei YouTube, aber ist der dezent.
Also es sind 50% Zuschauer aus Deutschland, also von den Aufrufen her nur, 50,7%, 11,8% aus den Staaten, dann kommt Österreich mit 5,4%, 3,3% Schweiz, dann Frankreich, Polen, Vereinigte Königreich, also England, Italien, Russland und das sind alles so 1%. Dann kommen noch ein paar andere Länder, die dann halt mit unter 1% sind.
Ja, cool, aber das ist doch ein super Ding. Auf was freust du dich besonders jetzt? Also gibt es irgendwas, ne, du hast ja gesagt, mit den von Holosun und Blue Force Gear hängst du ganz gerne ab, aber gibt es jetzt irgendwas, einen Stand, wo du sagst, oh, auf den habe ich so richtig Bock? Für mich wäre es jetzt natürlich so, du hast ja auch gesagt, du bist ein Cryo-Fan, das ist natürlich immer cool. Bei mir wäre es dann eh nochmal so dieser Touchy-Feeling einfach mal, weil ich von denen nichts habe. Bisher wollte ich mir das einfach nicht leisten. Aber das einfach mal anzufassen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, oh, da habe ich richtig Bock drauf? Also ich bin übelst nass geworden, als ich von euch gehört habe, dass das Cry and Smog machen.
Oh,
also das ist einfach, lass uns da gleich nochmal drauf kommen, aber erstmal die Frage, auf was freust du dich besonders jetzt bei der aktuellen anstehenden SHOT Show?
Ja, ich habe tatsächlich heute Nachmittag nach der regulären Arbeit schon mal so ein bisschen die Tage geplant, um mal zu gucken, was man so an, also man hat ja schon länger alle Aussteller mal, die man besuchen will, auf eine Liste gesetzt und da habe ich ein bisschen konkretisiert vorhin und das ist eigentlich auch immer so ein ganz guter Indikator, wo ich denn am liebsten hingehe und das ist auch so der erste Tag und das lese ich dir jetzt einfach mal vor. Das ist Velocity Systems, weil wir da einen Termin haben um 10.
Cool, okay.
Auch eine meiner Lieblingsmarken tatsächlich.
Schön, ja.
Dann Spiritus Systems, Cry, First Spear, S&S Precision, Mystery Ranch, Outdoor Research und Strike Industries. Das wäre so der erste Messetag nach dem Range-Tour.
Oh, du siehst schon, wie mein Gearherz blutet, ne? Und wie ich neidisch bin. Aber cool, ja, okay.
Ja. Besonders freue ich mich auch auf Green Force Gear. Da hat der Felix auch letztens einen Chest-Rig mit denen rausgebracht.
Genau.
Die habe ich auch mal entdeckt und finde deren Konzept tatsächlich sehr innovativ. Und das würde ich einfach gerne mal live auch sehen. Von daher, da freue ich mich auch drauf.
Cool.
Da habe ich allerdings erst am Donnerstag einen Termin.
Mhm.
Ja.
Ja, super stark. Du hattest gerade gesagt, also so, dass, ne, wir sind jetzt Trennung. Shotshow, also willst du noch was zur Shotshow sagen? Wahrscheinlich komme ich da immer mal zwischen reingeschossen, aber ich habe jetzt noch so zwei Dinge so, die mir im Hinterkopf jetzt so ein bisschen rumgeschossen sind, die jetzt so sich ergeben haben. Aus meiner Bewertung waren Smogs ja tot.
Ja.
So. Und ich habe das in meinem letzten Video so ein bisschen erklärt. Ich habe das ja aus dieser, als aktiver Soldat so ein bisschen mitbekommen. So 2002 habe ich überhaupt nicht verstanden, warum jemand so eine Jacke tragen will. Weil das waren immer so die geilen, also so, ne, so die Einheiten, so, die waren hier, wie hießen das früher, so Einsatzkräfte, und dann gab es ja so diese Heimverteidigungskräfte, so, und die hatten irgendwie so Jacken an. Ist, natürlich wollte ich das haben, fand ich es irgendwie geil, aber naja, na, hat es aber nicht Dienst geliefert. So um die 2000er, als ich aus dem Studium zurückkam, so 2007, 2008 war es schon so, Smog war schon so ein Ding. Und es entwickelte sich aber dann schon langsam wieder, ja, jetzt ging man wieder weg von Smog, Chestrix und Westen waren eh uncool. Und dann ging es eben zu den Combat-Shirts und wieder zu einem, wo ich dann dachte, so, sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Früher haben alle das Koppeltragesystem oder das Koppelsystem gehasst und jetzt kommt ihr mit Battle Belts um die Ecke geschossen, macht da so Spender dran und habt auch wieder ein Koppeltragegestell, ist auch dumm. So dass dann der Smog so langsam wieder auswanderte und wirklich nur noch bei den Scharfschützen so punktuell im Einsatz war, also dienstlich, und dann eben auch bei so Long Range Fernspähern, die hatten das immer noch mal an. Aber es hat sich auch aus der Coolness so ein bisschen wegentwickelt. Und ich habe das Gefühl, dass so in den, also auch im letzten Jahr und in den letzten Tagen auch wieder die Smogs zurückkommen und aber auch die Belt Kits. Ja, genau. Was sagst du dazu? Siehst du das ähnlich?
Ich sehe das genauso. Die Entwicklung und der Trend aktuell, das kann man sehr gut beobachten. Auch jetzt, habe ich jetzt schon ein paar Messen hinter mir jetzt auf dem Buckel. Und die Erfindungsgabe ist ja irgendwann mal erschöpft. Man kann ja nicht das Rad neu erfinden. Ja, wir hatten mal M16 mit hier Tragegriff oben und schönen hohen Visieren. Dann musste die Optik so nah an die Laufseele, wie es geht. Und jetzt haben wir wieder hohe Türmchen, weil Nachtsichtgerät und bla. Also es kommt alles wieder.
Ja.
Und das ist auch bei Beltkits so. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich denke auch, das hat auch mit Mali ein bisschen was zu tun, dass du einfach wieder Gegenden hast, wo du vielleicht ja anders kämpfen musst als jetzt in den freien Bereichen von Afghanistan, wo du dann eher doch einen Plattenträger brauchst, weil du halt von Weitem beschossen werden kannst. Also ich denke, diese Jungle-Kits und Belt-Kits, die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Und du hast halt immer, wenn du, wo ich auch unterwegs war, um mal kurz einzuschwenken, ist das Lightfighter-Forum in den USA, und da hast du auch oft Beiträge von Leuten, die dann sagen, immer wenn jemand hier in der Jungle-School war und die zurückkommen, die sagen alle, die Engländer haben sich da recht gut geschlagen mit ihren Beltkits und alle anderen sogar mit Chestrix, die haben sich da echt schwer getan, weil einfach ja die Wärme am Oberkörper besser abgeleitet wird, wenn der Oberkörper frei ist.
Klar.
Ja, es hat schon definitiv seine Daseinsberechtigung, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das in diesem Jahr fokussiert wird bei vielen Marken, dass da auch wieder Buttpacks in Mode kommen.
Genau.
Kennst du Dixie Works?
Nixie Works,
ja, richtig. Ja, mein Fehler, ja.
Aber habe ich, genau, das ist ja genau das Ding so. Dieser 24-Stunden-Kampftag, so würde ich es als Soldat sagen, aber letzten Endes nur eine Ausstattung, dass du 24 Stunden auch in Verbindung mit so, das ist ja auch so, also da kriege ich so mein Gearherz, so, wo ich dann sage, Mann, ist das ein geiles Konzept, wo er sagt so, naja, ich habe halt keinen Camelback dabei, sondern dumme Gatorade-Flaschen, die ich mir besprühe, so leicht wie möglich, und pack da Wasser rein, und ich so, ey, na klar, willst du mich verarschen? Na logisch, das ergibt ja Sinn. Ja? Und ich brauche nicht die Fancy Nalgene, weil wahrscheinlich hält die Gatorade-Flasche genauso lange oder länger. Ja, oder kannst du bei Seven vs. Wild direkt aus dem Meer rausziehen. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, so dieses, ja, also ich habe direkt leicht alles dabei, und Nixie Works ist da ja auch so ein Vorräter, ne? Ja.
Ich denke, dieses ganze Thema ist so ein bisschen eingeschlafen mit hier Global War on Terror.
Genau.
Alles wird aus dem Fahrzeug gemacht. Ja, du brauchst tatsächlich keine Patrol-Kits, die irgendwie auf lange funktionieren, sondern es muss halt, also Belt-Kit funktioniert halt im Fahrzeug nicht. Ist einfach Fakt. Ja.
Genau.
Und da ist der Trend einfach dann zu diesen Chest-Tricks und Plattenträgern hingegangen.
Ja.
Auch Afghanistan ist ein Chest-Trick, denke ich, im Gebirge. Man hat es ja gesehen bei den Deltas, die da in Tora Bora unterwegs waren. Das ist, denke ich, da auch, da wäre ein Belt-Kit vielleicht auch suboptimal. Aber das kommt definitiv wieder, ist meine Meinung.
Auf jeden Fall. Und Smogs ähnlich, siehst du das auch so, ja?
Smogs bin ich zwiegespalten tatsächlich. Mhm. Das ist ein Thema, was bei uns in Europa, also ich sag mal England, Deutschland, Schweden, Norwegen, sowas, da funktioniert das auf jeden Fall. Also das, da denke ich, kommt das auch wieder stärker, weil es einfach von der Bekleidungsschicht her Sinn ergibt, aber nicht jetzt irgendwie für die USA oder andere Gegenden, wo es irgendwie extrem warm ist oder ja, also der Smog ist halt einfach nichts für Hitze,
bin ich der. Ja. Nee, also da bin ich, das ist klar, das ist logisch. Also ich war auch mal schießen oder auf einer Schießbahn, da haben hier gerade die Dudes von der Special Force, also von hier den Special Forces in Germany geschossen und ich war da halt mit meiner damals Feldjacke so oder hatte auch einen Smog an, ich weiß gar nicht, und die gucken mich so an, so, warum hast du, also es war im Sommer, aber ich hatte halt so T-Shirt, Smog drüber, das war so mein Gefechtsanzug oder das, was ich da anhatte, nämlich angeguckt wie ein Eimer und für uns war das so schon so normal, weil die das System halt nicht so kennen und wahrscheinlich auch nicht, vielleicht nicht so brauchen, deswegen habe ich mich sehr gewundert, dass Cry einen Smog rausbringt. Meinst du, sie zielen damit eher auf den europäischen Markt oder war das halt auch so, es gab doch schon, Vertex hatte, glaube ich, einen Smog oder so, es gab dann auch so Softshell-Smogs schon, die gab es ja schon in den USA.
Ja. Also, schwierig zu sagen. Also Vertex hatte dann ein ganz anderes Konzept damals gemacht. Das war tatsächlich so das Ding, was U of Pro jetzt eigentlich rausgebracht hat. Ne? Also eigentlich eine M65 mit ein paar mehr Taschen. Ich hatte den auch damals.
Ja.
War einer meiner ersten Kleidungsstücke, die ich auch im Tactical Forum vorgestellt habe. Mhm. Und das war ein ganz anderes, also das war kein Smog in dem Sinne, das, wie wir ihn kennen.
Ja,
also ganz anderes Konzept.
Ja.
Und der First Fear Smog ja genauso, das ist auch eher eine M65. Und der Cry Smog, der macht mir aber wirklich den Eindruck eines europäischen, ausgewachsenen Smogs.
Ja.
Und da denke ich einfach, weil die ja auch relativ eng zusammenarbeiten mit den SOF-Einheiten, dass da irgendwo eine Anforderung schon da ist. Ja,
ja, ja. Ja. Wohin, also so auf den amerikanischen Sektor gesehen und gleich würde ich auch nochmal mit dir nach Europa schauen. Was werden so aus deiner Bewertung die Trends sein? So, also das ist jetzt natürlich sehr global. Aber machen wir erstmal, weil ich es vorhin spannend finde. Wir hatten ja am Anfang so die Frage nach Camos. Ich habe damals auch mit Pine Survey, als ich mit dem gesprochen habe, mit David, gesagt, so, was ist denn das Camo, was dieses Jahr rauskommt? So, wenn es nicht Tiger Stripe ist, sagt er, naja, Strichtarn wird so ein Revival haben. So ein bisschen hat sich das auch bestätigt. Das finde ich ganz spannend. Ich habe dann, als ich das letzte Mal auf der IWA war, das war mal nicht 2015, also schon lange her, kam so gerade dieses, das eben weg von Multicam hin zu so Solid Olive oder zu RA 7013 ging, dann kam irgendwann so dieses Urban Grey. So, wo wird sich farblich jetzt wieder hin entwickeln? Was sagst du? Also hast du einen Trend bei Tarnmustern oder bei so einer Farbe? Gibt's da irgendwas Neues oder wird da irgendwas wiederkommen? Was sagst du?
Boah, schwierige Frage. Mhm. Also Tarnmuster bin ich der Überzeugung, da wird auf jeden Fall einiges entwickelt werden, wobei die Entwicklung da nicht so stark vorangetrieben wird wie in den letzten Jahren, wo es dann um große Ausschreibungen geht.
Ja.
Also jetzt im Moment ist ja, soweit ich informiert bin, sind die großen Armeen alle eingedeckt, die haben alle ihren Shit, von daher wird da jetzt nicht groß weiterentwickelt werden, aber es wird natürlich immer interessanter auch für nicht-militärische Einheiten, also sprich für SEs aus der Polizei und Co., die Überwachungen machen müssen und so, da ist ja auch Phantom Leaf stark dabei in dem Bereich. Da wird, denke ich, sich einiges tun und es wird auch, denke ich, stark in die digitale Richtung gehen, also das ist jetzt so ein klassisches Tarnmuster, wie wir das kennen, das wird wahrscheinlich nicht mehr so kommen und dann eher halt irgendwelche Sachen, die ja wie bei Phantom Leaf, die eher die Sinne verwirren, als dass sie die Umgebung imitieren.
Also das Aufbrechen sozusagen, okay.
Richtig,
wir hatten jetzt schon gesagt, Beltkits wird so ein Ding sein. Siehst du am Horizont noch irgendwas, vielleicht auch, was sich waffentechnisch irgendwo entwickelt wird? Wie ist es da?
Oh, da bin ich jetzt tatsächlich nicht der Experte. Da müsst ihr jetzt mal den Max fragen, was der da sagt, was da die Trends sind. Da sind wir ja auch schon wieder mit allem durch. Ja, haben jetzt die Rotpunktvisiere auf den Pistolen, die Kompensatoren, die haben so ein bisschen versucht, in der Pistolenwelt anzukommen, sind aber nicht so wirklich angekommen. Ich beobachte tatsächlich mit Spannung die Entwicklung mit der neuen Munition und der neuen Waffe von der US-Armee, ob sich da jetzt was tut.
Ja.
Das könnte natürlich jetzt nochmal ein großen Ausschlag geben oder eine große Veränderung bringen. Ja, und ansonsten, nee, fällt mir tatsächlich nicht ein.
Aber so, also gut, Rucksäcke ist auch, weiß ich nicht, ob es, also sehe ich jetzt aktuell nicht so einen Trend, siehst du da irgendwas? Weil Rucksäcke ist tatsächlich, also ich habe mit Nico natürlich auch eine Rucksackfolge gemacht und Sascha, mit dem ich hier eigentlich spreche, mein Partner in Crime, das ist halt auch, wir sind halt so Rucksack-Nerds, so. Das ist, also irgendwie finden wir die halt geil, warum auch immer, ja. So.
Wer findet den Rucksack nicht geil? Nicht?
Ja, also das ist auch völlig, völlig, also ich verstehe auch meine Frau nicht, wobei die hat auch so einen Eagle A3, so, und liebt den halt auch, ne?
wenn die einen Eagle A3 hat, kann ich dir mal von OP Tactical oder UR Tactical halten sie ja eigentlich, empfehlen. Die haben auch einen 3-Day-Assault-Pack, der nachbaut, der ist sehr, sehr geil. Das ist momentan mein Lieblings-EDC-Rucksack.
Mit dem Sag mal, wir hatten ja vorhin das Thema Rucksack, aber wir hatten 100-Liter-Rucksack, sehr, sehr schön. Ja. Gut. Wie ist der von was, von UR? UR?
UR Tactical heißen die. Das sind Chinesen tatsächlich, die aber mit Mil-Spec-Materialien aus USA produzieren. Die hatten auch damals schon, waren eine der ersten, die Crypant nachgebaut haben.
Ja.
Und die haben tatsächlich so ein 3-Day Assault Pack nachgebaut. Den finde ich sehr, sehr cool. Also der hat einfach nochmal ein paar Bonis mehr. Oder zum Beispiel ein Beavertail, das unten drin verstaut ist, rausziehen kannst und dann eben nochmal ein bisschen mehr Ding. Das nennt sich Ops Advanced Mission Pack, heißt der.
Werde ich doch gleich mal gucken. Vielleicht gibt es ja von Epic da ein Video drüber.
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Nämlich geärgert. Aber, die nämlich angeschrieben, weil ich den gerne vorstellen wollte. Die haben nicht mal geantwortet. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann nutze ich den einfach so.
Gut, dass du es ansprichst. Das ist für mich ein unangenehmes Thema, weil ich mich damit eigentlich nicht so wirklich beschäftigen will. Sascha ist ein Riesengegner davon. China.
Ja.
Produkte aus China. Was hältst du davon? Was sagst du dazu?
Ja, ist ein schwieriges Thema tatsächlich, weil die Chinesen sehr, sehr guten Job machen.
Ja, glaube ich, ja.
Und ich glaube auch teilweise, da sehr viel von den Amis kommt, also dieser China-Hass im Endeffekt, Barry-compliant, bla bla bla, wie sie, was sie da immer alles von sich geben. Aber ich muss sagen, ich bin da jetzt auch nicht jemand, der das komplett verweigert. Ja. Ich bin schon jemand, der versucht, irgendwo die Leute zu unterstützen. Aber da geht es ja auch darum, will derjenige denn auch mal den Endverbraucher unterstützen? Als Beispiel, du hast einen Amerikaner, der stellt jetzt, was weiß ich, nehmen wir mal als Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel, TNVC hat für Nachtsichtgeräte so eine kleine Pouch entwickelt.
Ja.
Da kannst du dann das Nachtsichtgerät reinpacken, ein paar Batterien. Sehr, sehr cooles Teil, kostet aber irgendwie $70 und dann nochmal $50 oder $60 Shipping und Zoll drauf.
Ja.
Das ist einfach, für uns ist das unverschämt. So. Mhm. Das heißt, die sind da aber auch gar nicht interessiert dran, eine Lösung zu finden, wie es jetzt zum Beispiel Mystery Range gemacht hat oder eben auch Otic Gear macht, die dann irgendwo unter amerikanischer Aufsicht in Philippinen oder Vietnam oder wo auch immer produzieren, eine sehr, sehr gute Qualität produzieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Mystery Range aus Philippinen gehabt hast, aber da erkennst du den Unterschied zum US-Modell nur am Label. Du kannst es nicht sehen. Das sind dieselben Materialien, das ist die absolut selbe Qualität, absolut top, aber kostet halt uns nur einen Bruchteil, einfach weil eben nicht aus USA geschippt werden muss. Ja, und das könnten sehr, sehr viele Amis so machen, fände ich tatsächlich gut. Und unter dem Aspekt kann man dann auch die Leute in anderen Ländern fair bezahlen. Ja, das, bei TT waren wir auch schon öfters zu Besuch. Die haben zum Beispiel selbst die Firma mit aufgebaut drüben. Ja, also das, jeder, der in Vietnam bei TT arbeitet, der ist angesehen im Dorf und die alle wollen da arbeiten, weil man halt ich meine, man wird natürlich nicht bezahlt wie ein Deutscher, aber für das Land haben die sehr, sehr gute Bezahlung und auch das ganze soziale Umfeld passt da. Und das finde ich tatsächlich immer eine gute Sache, wenn man sowas hat. Ja, ich bin kein Freund davon, dann irgendwo hingehst und um die Leute auszubeuten und um den maximalen Gewinn zu kassieren. Ja, das ist scheiße einfach, aber ansonsten ist da eigentlich nichts dran auszusetzen. Also gerade auch, was die Qualität angeht. Ja,
das ist ein Punkt. Das schließt so ein bisschen an die Folgefrage an, weil ich dich mal fragen wollte, was hältst du von diesen Designer-Tactical-Marken wie Ted Gear oder PDW? Und da ist ja auch so Patrick York Ma, von dem habe ich eben auch ein Interview gelesen, der sagte eben auch so, Mensch, der Trend geht halt dorthin, wo die Qualität bezahlbar gemacht wird. und zu einem vernünftigen Kurs, aber auch zu einer, wie gesagt, einem hohen Qualitätsanspruch. Und er sagt, es ist halt, es geht halt nach Asien viel. So, mhm. Und das finde ich immer ganz spannend, dann diese Entwicklung zu sehen, weil ja, Made in America heißt halt, oder Made in USA, ist ja wie in Deutschland auch. Wenn ich hier ein Auto reparieren lasse, so, dann ist das halt ein Stundenlohn, den ich in Asien oder auch in Afrika nicht bezahle, logischerweise. Ja. So, ne? Ja. Genau. Also, daran anschließend, was hältst denn du von, ich sag mal so, diesen Designer-Tactical-Marken? Ted Gear, also Triple Ort Design und Prometheus Design Works, wenn ich die mal beide so nennen darf.
Also musste ich sagen, tatsächlich habe ich mit Ted Gear auch, waren eine meiner ersten Marken, die ich gehabt habe aus Amerika, war unverschämt teuer.
Ja.
Ich habe mich dann auch riesig gefreut, als Helikon dann da den Stealth-Hoodie rausgebracht hat, wobei der erste auch eine Katastrophe war, muss man ganz ehrlich sagen. Also war einfach nicht gut, aber inzwischen ist es von der Qualität super. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, auch Ted Gear und auch PDW so als Hype-Marken anzusehen, die mir eigentlich keinen Mehrwert bieten. Also tatsächlich nur überteuert sind. Eine gute Wertanlage auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, hier in eins, das war zu meiner Multicam-Zeit, da hatte ich diese eine Feldbluse, die sie hatten, mal in Multicam.
Ja.
Und die konnte ich zum doppelten Preis, wie ich sie gekauft habe, verkaufen. Das war tatsächlich eine coole Sache. Weil ich sonst immer mein Gear, weil ich relativ nah am Zahn der Zeit immer war, relativ mit Verlust verkauft habe.
Ja.
Einfach, weil es noch keine Bilder dazu gab. Als Beispiel hier, als die Org-PCU im Einsatz war, kennst du ja sicher.
Ja, klar.
Da gab es nur Bilder davon. Ich hatte schon die Patagonia PCU. Ja, ich habe sie verkauft. Ich habe sie für, ich glaube, für 100 Euro im Set habe ich sie losgekriegt gerade mal und hatte dafür 300 bezahlt. Und zwei Wochen später kamen dann die Bilder von den Seals aus Alaska mit der Patagonia PCU. Oben waren die Preise wie, sonst irgendwo. Ja, und das hat ein bisschen geärgert tatsächlich, aber gut. Und mit Ted Gear ist es halt so, das Zeug ist wertig gewesen, aber jetzt auch, ja, nichts jetzt, wo ich sage, das ist jetzt super, super toll. Ja, und PDW bin ich tatsächlich nie mit warm geworden.
Na, okay. Also ich kann ich beides verstehen. Also für mich war es ja auch so damals, ich, also war auch so im Tactical Forum mal so eine, diese Force 10 Cargos mir geholt. Hab die halt geliebt und man, es ist eine dumme BDU. Das ist, na, das ist halt auch das Ding. Es ist halt keine Atomphysik. Und zahlst halt einen Haufen Geld dafür, aber es ist wie mit allen Marken so letzten Endes. Und ich fand das cool. Ich finde jetzt die Entwicklung, wo es hingeht, dass er dann also wirklich schon sehr hipsterlastig so, da hat mir dieser alte Ansatz besser gefallen. Und ich mag so, von dem, was ich so höre, den Ansatz von Patrick Maher einfach. So, den finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen, aber wollte ich dich mal dazu befragen, weil das auch was ist, damit ja können viele auch gar nicht so viel anfangen. Hat, ganz anderes Thema, hat der Brexit
mich arm gemacht, ja, hat er.
Ey, das. Also, hat der Auswirkungen auf den taktischen Markt? Hat er
definitiv. Ey. Also, Tactical Kit UK ist einfach unbezahlbar geworden.
Es nervt mich so unfassbar. Ja. Und da könnte ich jedes Mal Felix in die Schnauze hauen. Was gibt's denn hier Geiles? Ja, nimm doch mal so ein Beltkit von JJ Breakin. Oder so ein Tailored Made irgendwo. Ich so, Mann, halt doch das Maul, ey. Die antworten noch nicht mal, wenn ich die anfrage, ob die überhaupt bitte nach Deutschland shippen. Es geht mir auf den Keks.
Ja.
Gibt's da ein Workaround? Ich habe schon irgendwie versucht, irgendwie so Läden in Irland anzuschreiben, dass das irgendwie über Irland geht, aber ist ganz, ganz schwer, oder? Kennst du?
Es gibt keinen Workaround.
Es gibt nichts, ne? Das ist so bitter.
Ja, ist.
Und ich habe gerade in den letzten 2 Jahren so meine Liebe für britisches Gear auch wiederentdeckt, so, weil ich einfach glaube, dass das coole Sachen sind, so, ne? Also, aber du siehst du ähnlich, ja?
Sehe ich ähnlich, ja.
Ja. Kennst du diese Solo-Smogs? Hast du davon mal was gehört?
Solo-Smog? Sagt mir nichts, nee.
Okay, also das ist auch wahrscheinlich so ein kleines Ding, also kannst du mal googeln und da gibt's halt auch Sachen, die sind, einladen.
Die hatte ich auch angeschrieben, aber die haben nicht geantwortet.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe die jetzt auch angeschrieben. Und es gibt diesen Solos.
Die hatte ich mit dabei. Die wollte ich auch mit reinnehmen in die Serie. Fand ich interessant, aber haben nicht geantwortet.
Ja, googelt gleich mal hier den Solo Sniper Smog. Das ist eher so ein Anorak, so eher so ein bisschen wie so ein Kajak Smog. Und da habe ich ja schon wieder einen Tropfen in den Zahn. Aber das ärgert mich halt. Und dann, Mann, ey, das ist. Ich mag doch die Briten, ey. Eigentlich will ich es doch mögen. Und habe immer viel zu lange nach USA geguckt, was ich nicht schlimm finde. Aber. irgendwie, die sind doch da. So. Was ist die Entwicklung in Europa? So, wir haben jetzt dieses große Konglomerat, kennst du wahrscheinlich besser als ich, aus Lindnerhof, wer ist da noch mit drin? Mähler hat das alles aufgekauft. Und siehst du, das ist eine positive Entwicklung für den europäischen Markt oder wird dadurch einfach nur Waren, die hergestellt werden, noch teurer gemacht?
Also ich glaube, diese Kooperation von Lindnerhof ist mit Mähler und UF Pro ist strategisch eher weniger auf den europäischen Markt abgezielt als auf Ausschreibungen der Bundeswehr, muss man, denke ich mal, so sagen. Also ich glaube, von der Ansicht her ist es ein sehr kluger Schachzug gewesen, weil im Endeffekt die Bundeswehr alles aus einer Hand bekommt, also Körperschutz, Bekleidung und die Ausrüstung.
Ja.
Ist jetzt nur die Frage, ob das ihnen dann auch alles so zusagt, also ob diese Marken so in der Kombination gut sind. Was definitiv, wo Lindnerhof und Mähler von profitieren werden, ist das unwahrscheinlich gute Marketing von UF Pro. Da komme ich immer neidisch hin, wenn ich denen ihre Videos sehe. Das ist wirklich top-notch. Also
mega,
muss man leider sagen, Marketing können sie absolut. Die sind top. Der Armin war immer ein super charismatischer Typ auch vor der Cam, also auch er als Head of Head der Firma war super. Jetzt ist er ja noch in der Entwicklung zumindest ein bisschen aktiv. Das ist auch auf jeden Fall eine gute Sache. Ich denke tatsächlich, dass Helikon sehr stark werden wird vom europäischen Markt. Also
wäre meine Folgefrage gewesen,
Da sind wir jetzt wahrscheinlich an einem Punkt, wo man leider sagen muss, da hat 5.11 ein bisschen geschlafen. Ich denke, dass die auf kurz oder lang, wenn 5.11 da jetzt nicht mal den Hintern hochbekommt, die auch vom amerikanischen Markt verdrängen wird, weil sie einfach so breit aufgestellt sind. Und man muss es einfach sagen, Qualität, Leistung stimmt bei Helikon. Ich hatte noch kein Produkt von denen, was Schrott war.
Ja.
Muss man wirklich sagen.
Ich muss zu Helikontext. Also das Einzige, was ich dort nicht kaufen kann, sind halt Flecktarn-Sachen. Das ist aber so ein allgemeines Problem. Das, was ich von denen habe, ist alles gut. Also muss ich qualitativ nicht anders. Also das ist halt so. Und finde auch interessant, dass die ja auch viel mit amerikanischen Partnern zusammenarbeiten, mit amerikanischen YouTubern, die halt auch schon Helikon-Text dann tragen und so und das dann eben auch mit rausbringen. Das finde ich ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Gibt es da noch andere Marken aus Europa, die sich durchsetzen könnten, die jetzt gerade so on the edge sind? Vielleicht da, wo Helikon vor 3 Jahren war, gibt es da irgendwas, wo du noch Blick hin hast? Also gerade Pinesurvey guckt da immer sehr gerne nach Osteuropa und so, wo ja auch die Fertigung jetzt immer besser wird. Wie siehst du das?
Ja, also ich denke, polnischer Markt auf jeden Fall. Templars Gear, die machen immer noch sehr, sehr gute Sachen und die werden auch immer besser. Direct Action gehört ja zu Helikon, die muss man eigentlich nicht extra erwähnen. Dann finde ich, dass die nordischen Länder gerade sehr aufholen. Ne? Also wir haben Green Force Gear, die jetzt da aufgetaucht sind. Ich weiß nicht, ob du Tardigate Tactical kennst, wahrscheinlich sicher.
Ja. Die kenne ich,
Genau, da haben wir jetzt gerade vor 2 Tagen mal das komplette Sortiment abgedreht. Das ist auch super spannend, also auch sehr, sehr gute Qualität, sehr hohe Fertigungskunst.
Ja.
Sneagle ist ja auch im Kommen, also muss man ja auch sagen, die haben wir ja vorher auch gar nicht gekannt und jetzt sind die da relativ stark positioniert.
Was sagst du zu den Sachen von Serme, von Verdes Telica?
Die hatte ich tatsächlich noch nicht in der Hand. Also habe ich noch nichts gehabt, wo ich sage, da kann ich jetzt mir ein Urteil zu bilden. Aber ich habe auch viel Gutes dazu gehört. Also immer, wenn wir irgendwas vorstellen, sagen die immer, guck dir mal das an, das ist noch super. Aber hatte ich selber noch nichts.
Ich finde, die machen halt auch geiles Marketing so. Das macht einfach Spaß, wenn man denen ein Newsletter kriegt, dann denkt man, die Reichspost ist eingeflogen so.
Ja.
Sascha hat sich gerade den Serme Smog geholt und ist da begeistert von. Und ich habe so das ein oder andere so Stück da. Finde ich halt sehr, sehr spannend. Um beim Markennennen zu bleiben, auf dem deutschen Markt sind so, na klar, da haben wir Lindnerhof natürlich, wir haben Leo Köhler, Scharrer für alles, was so Bundeswehr ist, und wir haben Miltec. Wohin entwickelt sich denn Miltec? Also, weil das auch so, viele sagen, oder ich habe jetzt immer mehr gehört, so, und Miltec ist für mich ähnlich, also um Gottes Willen, ich will nicht mit Tasman & Tiger vergleichen, ganz andere Ebene, ganz andere Liga. Aber ich habe die so hassen gelernt und habe so eine Scheu, wenn irgendwo Miltec draufsteht, ist das für mich gleich ein Downer. Meinst du, da wird es eine positive Entwicklung geben oder gibt es die schon? Ist die schon da?
Die ist teilweise schon da. Und zwar hat Miltech natürlich auch irgendwo gemerkt, dass sie nicht mehr nur mit Masse das Geld reinholen können, sondern dass jetzt da andere kommen, wo du im Endeffekt... Also der Vorteil war die ganze Zeit bei Miltech, und das höre ich auch immer wieder von Shops, mit denen wir arbeiten, die das auch im Sortiment haben, die sagen, der Streifenpolizist und der XYZ, der kauft zu 80% bei uns im Shop Miltech und nicht was anderes. Ja?
Ja.
Warum macht er das? Weil natürlich der Preis immer noch unschlagbar ist. Jetzt haben wir aber jemand wie Helikon, die da nur unwesentlich teurer sind.
Ja.
Und da ist natürlich dann schon die Überlegung wert, wo man sagt, hier, es ist jetzt, als Beispiel nimmt man mal einen Plattenträger. Ja,
ja.
Der Miltech-Plattenträger kostet vielleicht 20 Euro und dann hast du den Helikon-Plattenträger, gibt noch keinen, aber als Beispiel, der würde dann vielleicht 50 kosten und der Gucci dann 150, 200.
Mhm.
Und da ist natürlich dann klar, zwischen 20 und 120 ist definitiv Miltech dann die bessere Wahl, wenn man sparen will. Aber wenn jetzt immer sagt, okay, ich für 30 Euro mehr kriege ich jetzt schon einen Helikon. Mhm. Ja, und da ist natürlich auch eine Umdenke stattgefunden. Und ich denke natürlich auch, dass da aufgrund der Umsätze auch reinvestiert worden ist und die Qualität nach oben getrieben worden ist. Es gibt ja auch Submarken von Miltech. Einer heißt irgendwas mit T. Ich komme jetzt nur gerade nicht drauf. Nicht Texa, sondern
Tesa,
genau. Ja, also die Tesa-Sachen habe ich noch nicht in der Hand gehabt, aber habe nur Gutes gehört.
Ja.
Ich musste auch wirklich sagen, ich war sehr erstaunt vom Miltech Smog.
Mhm.
Also wirklich, ganz ehrlich, ich hatte mir nicht erwartet, dass der da in irgendeiner Weise an die anderen rankommt, aber der war jetzt nicht schlecht verarbeitet.
Nee, also ich glaube das. Ja.
Wirklich.
Ja. 100%. Was werden so jetzt die nächsten Highlights sein bei euch auf dem Kanal? Du hast jetzt schon so ein bisschen was angeteasert. Also wenn du teasern möchtest, jetzt wäre die Möglichkeit dafür.
Okay. Ja, also einmal Teaser. Wir haben, das kann ich auf jeden Fall schon sagen, wir haben einen interessanten Plattenbeschuss durchführen lassen von Militech-Platten. Das sind auch Platten aus China, die man im Endeffekt bei AliExpress bekommt, weil wir einfach mal wissen wollten, wie gut sind chinesische Platten. Wir haben immer, wir kriegen immer Beef, wenn wir Best Protection was vorstellen, dann sagen, ja, alles China-Platten und der Schutz reicht nicht bis zum Rand, das ist alles schlecht, alles scheiße. Und die chinesischen Platten unserer Meinung nach das eben nicht sind, haben wir gesagt, okay, wir suchen uns jetzt mal wirklich einen reinen chinesischen Hersteller, der jetzt nicht irgendwo unter einer anderen Marke versteckt ist, und sprechen den mal an. Und Militech war da sehr kooperativ und die haben uns tatsächlich dann auch gesagt, seid ehrlich, also das kann ich jedem schriftlich geben, der es mir nicht glaubt, die haben geschrieben, sei ehrlich, gib dem Ding hart, schieß da mit panzerbrechender Munition drauf, konnten wir natürlich nicht machen, weil Kriegswaffenkontrollgesetz, aber wir haben ihr trotzdem dreckig gegeben, was in unserer Möglichkeit stand, und die haben wirklich extrem gut performt. Also das war super spannend, das muss jetzt aber noch geschnitten werden, das wird noch einen Moment dauern. Das ist eins der Highlights, die kommen wird. Dann habe ich ja schon angesprochen, die LBE Chestrick Bla Geschichte, das haben wir auf jeden Fall noch geplant.
Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich auch. Und dann haben wir noch ein Special gemacht. Da möchte ich nichts verraten.
Okay. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber wir sagen nichts dazu.
Ich kann nur so viel sagen, es geht ums Schießen. Wir haben jemanden Renommierten an Bord geholt und da haben wir eine sehr, sehr große Videoserie produziert und die wird extrem cool werden. Wird so, denke ich, nach der IWA im April wird es damit losgehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Also ich glaube, das wird richtig cool. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Super schön. Martin, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht und ich könnte über jedes Detail gerade mit dir noch stundenlang sabbeln.
Ja, gerne.
Weil es einfach geil ist.
Ich möchte auch die Möglichkeit gerade mal nutzen und dich auch einmal in die Epic Studios einladen, wenn du denn mal Lust hast.
Ja.
Dass man einfach sagt, okay, dein Medium ist Podcast. Ich würde gerne auch mal sowas in einem Video machen, dass man dich mal dazu holt, ein bisschen Gear mit reinlegt ins Video und dann einfach darüber spricht. Und also wenn du da Lust drauf hast, immer gerne, können wir gerne mal was ausmachen.
Machen wir sehr, sehr gerne. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Möchtest du noch was sagen? Also gibt's noch irgendwas, was wir vergessen haben, oder du sagst, das liegt mir noch auf dem Herzen?
Ja, also tatsächlich ist es so, du hast es vorhin angesprochen, der Blog, und also du findest es toll, dass wir einen Blog haben mit Bild und Text und die Videos, aber tatsächlich ist der Blog wird der nicht sehr gut angenommen. Ja, also ich sehe ja die Statistiken dahinter. Es sind wirklich die wenigsten, die das machen. Das mag natürlich auch daran liegen, dass wir ein bisschen ältere Schule sind und die neuen Generationen, da muss ich halt ein Bild immer bewegen und möglichst auch schnell bewegen und mit ganz behinderten Schnitten im Video. Damit
und TikTok 30 Sekunden.
Und TikTok 30 Sekunden, genau so Sachen. Das ist, denke ich, auch so der Trend, wo es hingehen wird. Aber nehmt euch mal die Zeit, entschleunigt das Ganze mal und geht mal in den Blog. Ich habe da wirklich sehr viel Mühe ins Konzept gesteckt und der wird mit sehr viel Liebe von meinem ganzen Team befüllt. Wir werden auch den News-Bereich ein bisschen ausbauen, dass der noch weiter betrieben wird. Aber im Endeffekt ist das einfach nochmal schöner, um eben nicht nur Unterhaltung auf YouTube zu suchen, sondern einfach, wenn ich mal nochmal eine Referenz brauche und irgendwas nachrecherchieren will, das ist, denke ich, nochmal eine gute Anlaufstelle. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen gewesen gerade.
100%. Es ist auch so, ihr seid eben, dadurch, dass es so breit aufgestellt ist, ist halt für den Schützen was dabei, es ist was für den Anfängerschützen, für jemanden, der interessiert ist am Schießen dabei, dann ist für die Survival-Dudes was für dabei und für die Gear-Nerds natürlich auch und wie gesagt, ihr habt da wirklich viel Liebe und es ist ja aufgebaut wie das Video, das macht mich ja immer so wahnsinnig, dass du dann auch geile Fotos von hinten, von der Seite, was ihr da gerade besprecht, das ist einfach, ja, das ist halt top-notch und deswegen, wie gesagt, lobe ich das sehr. Vielleicht ist es ein Generationsding, das kann sein, aber dann ist es umso wichtiger, dass es erhalten bleibt, weil genau dahin wird irgendwann mal, ne, in 20 Jahren guckt mal jemand so, ja, Smog, was ist denn ein Smog? Weil genau wie wir jetzt zurückgucken, wir hatten den ersten Multi-Pocket-Smog entwickelt. War das jetzt Krupke oder war das SASS damals, so nach dem Motto, ne? Ich habe jetzt auch gerade, Grüße gehen raus an Nico, ich schicke dem gerade zu, ich habe nämlich beim Aufräumen auf dem Dachboden einen Survival-Equipment-Katalog gefunden von 2000 so ungefähr. Und da sind noch die ganzen geilen alten Chest-Tricks drin und so und das ist einfach was, da weiß man gar nicht mehr, wo das herkommt, wo das hingeht. Ja. Und deswegen, um solche Referenzen im Internet zu schaffen, ist euer Blog, eure Internetseite einfach ganz hervorragend.
Dankeschön.
Ich packe das auch alles, natürlich die Infos in die Shownotes unten rein. Und ich sage erstmal, Martin, vielen, 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 vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Dass du dir die Zeit genommen hast, gerade jetzt vor der Shot Show. Ich möchte euch einladen, also erstens dich, wenn es nochmal Zeit gibt, ob du da Lust drauf hast, vielleicht nach der Shot Show vor der IWA, wenn ihr da Zeit findet, dass wir da nochmal eine kleine Sendung machen, würde auch gerne mich mit Kollegen unterhalten, mit Max, mit wem auch immer. Wer da Bock drauf hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, einen Gesprächspartner zu haben, mit dem wir dann, den wir vielleicht auch gar nicht so präsent haben. Ne? Du bist jetzt halt so das Gesicht, vielleicht wolltest du es nie werden, aber dann vielleicht noch so ein paar Back-Infos zu bekommen, fände ich mega spannend und ja, lass uns doch da mal, also wie gesagt, die Einladung steht und wir bleiben eh in Verbindung. Ich freue mich auf alles, was von euch kommt, bin da sehr gespannt drauf und ja, blicke da auch auf und gucke mir natürlich das ein oder andere natürlich auch fürs YouTube, für unseren Kanal ab und wir holen von hinten dann langsam auf mit unseren 1000 Abonnenten.
Ja, ganz ehrlich, da muss man, das ist auch was ich beobachtet habe in dieser Szene, ich finde es extrem wichtig, dass man miteinander und nicht gegeneinander arbeitet.
100%.
Es gibt einige schwarze Schafe leider hier in dem Metier, die sind da nicht kooperationswillig oder irgendwas. Ich möchte ganz deutlich nochmal sagen, dass wir das nicht sind und dass wir versuchen wirklich mit jedem, der irgendwie das möchte, auch zusammenkommen und zusammenarbeiten und das gilt auch für euch. Also da können wir auch gucken, dass man sich gegenseitig hilft. Wir haben auch das Thema Podcast auf dem Schirm irgendwo mal in der Schublade liegen und wollen was machen. Da kann man das Wissen, was man sich angeeignet hat, muss man nicht neu erlernen, sondern da kann man sich gegenseitig helfen.
Auf jeden
Fall. Und Klauen gibt's nicht, ja. Klauen ist die, wie sagt der Chinese, Klauen ist die höchste Form der Anerkennung. Ne?
So ist es. Ja. Alles klar. Dann, Martin, sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Gerne. Für euch da draußen, geht raus, erlebt Dinge, macht Sachen, geht zu Epic auf die Seite, guckt euch die YouTubes an und bleibt tapfer. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.